Wie jedes Jahr hat ja Reporter ohne Grenzen am 3. Mai letzten Jahres die Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Die ist jetzt aber schon knapp 10 Jahre her. Welche Entwicklung hat denn die Pressefreiheit in diesem Zeitraum genommen?
Ja, genau, du hast es gesagt, die Rangliste der Pressefreiheit ist schon 10 Monate her. Genau, die nächste kommt Anfang Mai heraus zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Das ist der 3. Mai. Und man muss sich die Rangliste so vorstellen, es ist, ja, Rangliste sagt, das ist ein Ranking sozusagen von insgesamt 180 Ländern, auf die wir gucken. Es gibt noch ein paar mehr, aber zum Beispiel den Vatikanstaat, da guckt Reporter ohne Grenzen auch drauf in Berichten, in Pressemitteilungen und so weiter, fließt aber nicht in die Rangliste der Pressefreiheit ein. Und diese Rangliste besteht aus 5 Kategorien, sage ich mal. Das ist zum Beispiel der politische Kontext, in dem JournalistInnen arbeiten können. Die rechtliche Situation, Sicherheit, du hast das mit Blick auf Deutschland angesprochen, das ist ein wichtiger Faktor. Soziokulturelle Faktoren, da spielen vielleicht gesellschaftliche Tabus rein in arabischen Ländern, in Russland, natürlich global, ne? Das nur so als Beispiel. Und was habe ich noch vergessen? Die wirtschaftliche Lage natürlich, ganz wichtig. Ne? Wie frei von wirtschaftlichen Interessen kann ein Medium oder auch ein Journalist oder einzelne Journalistin arbeiten? Ja, und aus diesen 5 Kategorien erstellen wir mit aufwendigen Fragebögen, die wir an Fachleute, ExpertInnen schicken, auch an JournalistInnen natürlich, ein Score, eine Punktzahl letzten Endes und so sortiert sich dann die Rangliste. Das mal so als Vorgeschichte quasi. Es fließt aber eben auch rein, was einfach auf der Welt quasi oder in den einzelnen Ländern passiert über das Jahr hinweg. So. Und aus diesen Daten und aus dieser Informationslage, die wir haben, kommt dann am Endeffekt eine möglichst wissenschaftlichen Standards genügende Rangliste raus. Genau, das sind traditionell die skandinavischen Länder, wie in vielen anderen gesellschaftlichen Themen, sage ich mal, weit vorne. Irgendwie machen die offensichtlich viele, viele Dinge gut. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, aber. Und ganz unten haben wir immer China mit, gut, auch sehr, sehr viele Länder, aber halt auch sehr, sehr viele inhaftierte JournalistInnen. Im Grunde keine freie Presse. Eritrea, wo eigentlich seit Jahrzehnten von freier journalistischer Arbeit leider nicht die Rede sein kann. Auch der Iran ist ganz weit unten.
Genau, Sie sprechen das ja schon an, die Pressefreiheit. Und besonders in dem Iran, weil ihr habt ja am 8. März einen Pressebericht veröffentlicht, wo es um die Situation von Flinter-Journalistin ging. Und Mariana Slatova, welche von der belarussischen Regierung für ihre Arbeit tut.by, einer wichtigen unabhängigen Medien, für 12 Jahre Haftlager verurteilt wurde, habt ihr auch Shin Dabe thematisiert, welche lebenslange Haft bekommen hat, Florine Irangibi, die auch 10 Jahre Haft bekommen hat, und Nargaz Mohammadi, welche ja im Iran gelebt hat und den Nobelpreis bekommen hat und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Meine Frage zunächst einmal wäre erstmal, wieso kriegen denn Frauen im Verhältnis zu Männern auch in diesen Staaten, wo Pressefreiheit generell sehr, sehr schwierig angesiedelt ist, immer die höheren Strafen?
Ja, also im Verhältnis ist das tatsächlich so, ne? Also wir haben natürlich leider auch sehr, sehr viele männliche Journalisten, die zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Wir haben, wenn ich mich nicht täusche, ist das auch in Myanmar jemand, der tatsächlich für 20 Jahre in Haft kam. Aber trotzdem, du hast vollkommen recht. So, das war ja auch ein bisschen der Thema unserer Pressemitteilung da zum Internationalen Frauentag am 8. März. Unverhältnismäßig oft werden Frauen im Gefängnis in Haftanstalten gesteckt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass Frauen oder Flinterpersonen generell einfach mehrfach diskriminiert, mehrfach bedroht auch sind, ne? Also Stichwort Gewalt, sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen in diesen Haftanstalten, dann ist das natürlich ein riesiges Problem, das auch nicht kleiner wird. So, und warum ist das so? Ich glaube, dass einfach generell diese autoritären Regierungen, wir sprechen ja, du hast es angesprochen, über Belarus, das ist im Grunde eine Diktatur. Der Iran ist vielleicht keine Diktatur, aber hat auf jeden Fall autoritäre Züge und ist in ganz vielen Punkten einfach ein extrem repressives Land. Wir haben im Iran zum Beispiel die bislang letzte tatsächlich vollstreckte Todesstrafe gegen einen Journalisten. Das war Ruhollah Assam, hieß der Mann leider Ende 2020. Also da ist von unabhängiger Arbeit nichts zu spüren. Und das haben natürlich auch die autoritären Regime oder Herrscher, ja meistens Männer, Herrscher erkannt. Und da geht es einfach um ein weiteres Mal darum, die Macht auszuspielen, ne? Frauen, in dem Fall Journalistinnen, weiter unterzudrücken sozusagen. Ne? Und wenn Frauen aber mehr, und das passiert dazu glücklicherweise, mehr ihre Stimme erheben, mehr auch als Journalistinnen arbeiten, dann haben diese Gegenbewegungen, die es dann immer gibt, auch Hochkonjunktur. Ne? Also wenn man weiß, es sind mehr unabhängige, mutige, starke Personen, Frauen im Journalismus, dann haben die autoritären Herrscher, da ist das für die alleine schon Grund sozusagen, da mehr dagegen zu schießen. Und wir haben in Belarus generell, wir hatten das auch in den vergangenen Jahren schon, einfach eine sehr starke, von Frauen getragene Bewegung, sage ich mal, generell in der Gesellschaft, aber eben auch im Journalismus. Nach der gefälschten Wiederwahl von Lukaschenko im August, meine ich, war 2020. Ja, und das ist jetzt sozusagen der bewusst geführte Backlash dagegen. Und im Iran ist es genauso, ne? Also Ende 22 oder September 22 war es schon. Die Aufstände nach dem gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini. Was dann passiert ist, die Frau Leben Freiheit Bewegung, ne, also dieser Slogan war ja so ein bisschen das, ja, auf dem Banner, wenn man so möchte, drüber. Das war auch ganz stark von Frauen getragen. Ne, und was das iranische Regime dann gemacht hat, ist genau gegen diese gesellschaftliche Strömung, sage ich mal, vorzugehen.
Genau, ich möchte einfach nur kurz für die Leute da draußen nach Ghes Mohammadi nochmal erwähnen, die, wie du schon erwähnt hast, sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung durch das Gefängnispersonal widerfahren hat, aber auch schon einmal 1998 inhaftiert wurde und jetzt schon insgesamt 10 Jahre im Gefängnis lag. Es ist ein sehr beeindruckender Kampf meiner Meinung nach. Ich würde jetzt den Bogen schlagen zu einer Situation, die auch echt sehr besorgniserregend ist, und du hast in verschiedenen Medien, unter anderem in Disorient oder auch in der Taz, die vor 2 Tagen ist da ein Artikel mit dir erschienen, über die aktuelle Situation im Gazastreifen geredet, in welchem nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober schon 82 Medienschaffende ums Leben gekommen sind. Laut Reporter ohne Grenzen beläuft es sich gerade circa auf 20 JournalistInnen, wo man einen Zusammenhang herstellen kann, dass die beabsichtigt wurden, so umgebracht zu werden. Und neben etlichen Problemen wie Strom, Internet, lebensbedrohlichen Drohnenangriffen thematisiert ihr eine Schikane von beiden Seiten. Das heißt, die israelische Armee sorgt dafür, dass Journalisten nicht besonders frei arbeiten können und die Hamas auch nicht. Möchtest du uns da erstmal so einen komplett Einblick geben, wie gerade die aktuelle Situation dort ist?
Ja, gerne, ich kann es versuchen, weil es natürlich auch ja einfach ein komplexes Thema ist, das natürlich auch emotional sehr, sehr besetzt ist, ne? Auch für ganz viele Menschen, natürlich von den Menschen, die betroffen vor Ort sind, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ne? Aber auch hier, es ist ja ein Thema, das die Bevölkerung vollkommen zu Recht umtreibt. Es ist ganz viel Desinformation, stellenweise auch gezielte Propaganda unterwegs, in den sozialen Medien vor allem. Gefühlt aber irgendwie auch in anderen Medien, in etablierten, hat man das Gefühl, so richtig abbilden, was, wie ich mich fühle, das passiert irgendwie gerade nicht. So. Und vor diesem Hintergrund, wir haben tatsächlich schon in der gesamten Region, aber der allergrößte Anteil der Getöteten entfällt auf Gaza, auf den Gazastreifen, über 100, also Stand heute. Wir sind aber auch nicht die einzige Organisation, die versucht, da irgendwie zu zählen, einen Überblick zu bekommen. Das machen andere auch, zum Beispiel die UNESCO oder die UN oder das Committee to Protect Journalists, sitzen in den USA, machen auch gute Arbeit. Das ist im Endeffekt so wie wir Reporter ohne Grenzen, das ist so ein bisschen unsere Partner, aber auch Kollegen, Konkurrenz, whatever, darum geht es aber gar nicht. Und im Gazastreifen haben wir, habe ich die Zahl eigentlich gesagt, 107 Medienschaffende getötet, ja, auch 100 davon im Gazastreifen, richtig. Und wir versuchen noch den Unterschied, oder wir machen noch den Unterschied, zu schauen, wer von denen, es ist alles natürlich schlimm, ne? Aber wer von denen ist bei seiner oder ihrer Arbeit tatsächlich getötet worden. Und da sind wir, ich sage erst die Zahl, da sind wir bei 22 im Gazastreifen, 3 im Libanon und 1 in Israel, also 26. Für uns ist dieser Unterschied sehr wichtig. Und überhaupt ist es extrem wichtig, da ganz genau hinzuschauen und alles wirklich haarklein zu dokumentieren, weil es auch darum geht, jetzt schon oder irgendwann mal, wenn dieser Krieg vorbei ist, für Gerechtigkeit zu sorgen, so gut es geht. Also wir haben bei Reporter ohne Grenzen jetzt schon, das werden aber nicht die letzten beiden bleiben, 2 Strafanzeigen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Das ist nicht der Internationale Gerichtshof, wo der Genozidvorwurf verhandelt wird, ne, gegen Israel. Das ist so 2 Kilometer Luftlinie, aber genau der Strafgerichtshof eben, da werden einfach andere Straftaten verhandelt als beim Gerichtshof. Das nur so als Hintergrund. Ja, und in diesen Strafanzeigen haben wir die Hamas, aber auch die israelische Armee, also ja, wir haben das vorgeworfen, wir haben im Endeffekt darauf, oder wir hoffen, dass ermittelt wird, ne, zu möglichen Kriegsverbrechen in der Region, weil wir eben sehen, also über den 7. Oktober müssen wir reden, auf jeden Fall, das war ein Mordzug, ein terroristischer Mordzug seitens Hamas und der Anhänger nach Israel rein, aber was eben dann passiert ist, ist ein Krieg mit ganz vielen Luftangriffen, ganz vielen Drohnenattacken, der aus unserer Sicht und auch aus Sicht von anderen Organisationen, klar, es ist ein Krieg, das weiß ich, aber nicht ausreichend berücksichtigt, wie viele und das überhaupt, ne, und wie viele Zivilisten und Zivilistinnen da ums Leben kommen. Mhm. Und JournalistInnen sind, so dass, das sagt man immer so aus rechtlicher Hinsicht, ja, eine Gruppe von ZivilistInnen, aber im Zweifelsfall halt eine besonders gefährdete, ne, weil die Leute, die müssen ja raus, ne, oder das ist zumindest der Auftrag, den Medien haben, ne, die müssen raus und gucken, okay, Raketeneinschlag, was ist da überhaupt passiert, wie viele Tote gibt es, wenn es welche gibt und so, ne, das ist ja eine der Aufgaben von der Presse oder von den Medien halt, ne, und deswegen sind sie besonders gefährdet. Und das ist das Ziel unserer Dokumentation, das ist das Ziel auch dieser Strafanzeigen gegen Israel und gegen die Hamas, zu klären, ja, was ist da eigentlich genau passiert und wer hat die Verantwortung dafür? Weil, ich meine, das ist ein Krieg, ja, da ist ganz viel Chaos, Unordnung, Unwissen, sage ich mal, auch bewusste Propaganda dahinter. Aber generell auch weltweit bleiben 8 von 10 Straftaten gegenüber JournalistInnen straffrei. Also wenn ich mir überlege, 10 Menschen oder 10 Morde sozusagen, gezielte Morde gegenüber JournalistInnen und 8 werden überhaupt gar nicht aufgeklärt. Die Rate ist sogar noch ein bisschen höher. Und das ist natürlich ein extrem großer, ja, Missstand einfach. Ne? Und deswegen machen wir auch diese Fitzelarbeit und versuchen da zu klären, was passiert ist.
Ich würde gerne das Brennglas nochmal auf die Situation im Gazastreifen halten, weil also ja, mich selber persönlich die Thematik einfach gerade sehr, weil ich mich auch dazu gerade nochmal viel eingelesen habe, irgendwie sehr, es hat mich sehr schockiert, weil man kriegt irgendwie immer mit, es sind irgendwie Bombenangriffe und also das ist ja aber nicht mehr so, wie soll ich sagen, man hat da keinen persönlichen Bezug mehr dazu, weil es sind halt dann leider Gottes doch einfach Zahlen. Und wenn man davon seit sehr langer Zeit jeden Tag die Zahlen hört, dann wird man ja auch ein bisschen ermüdet. Aber du hast im letzten Artikel von der Taz unter anderem 2 Journalistinnen erwähnt und deren Texte übersetzt von Mohammed Abu Saif und von Ola Al-Sanum, die davon berichten, wie ihre Arbeit akut im Gazastreifen ist und wie ihre Familien bedroht sind. Und ich glaube, das wäre einfach, oder es ist sehr interessant, irgendwie da weiter drauf zu halten und zu sehen, was passiert denn wirklich einfach mit jeder einzelnen Person. Und diese Zahl, die du geschildert hast von 108, auch zu personifizieren. Kannst du uns da irgendwie einen Einblick geben, was die Situation, hast du denn vielleicht noch Kontakt zu denen?
Ja, habe ich, genau. Also wir haben da für die Taz 4 Leute insgesamt. Also ja, das sind porträtiert, hätte ich gesagt, das sind eigentlich, also die haben uns einfach erzählt, ne, wie es ihnen ging. Manche von denen sind nicht mehr im Gazastreifen selber, die sind oder konnten flüchten, sage ich mal, sind aber noch welche drin. Und ich habe quasi 2 dieser Statements, Testimonials, wie auch immer, beigesteuert. Und eine davon ist Ola Al-Sanun, das ist unsere Korrespondentin. Also Reporter ohne Grenzen arbeitet mit einem großen Netz weltweit von KorrespondentInnen. Im Gazastreifen ist unter anderem Ola für uns tätig gewesen. Und Ola ist für die AFP tätig zum Teil. Also das ist eine der großen internationalen Nachrichtenagenturen, so wie ja vielleicht die DPA in Deutschland, aber Reuters und AP und AFP. Ihr Mann auch. Ihr Mann ist quasi der AFP-Korrespondent, ist auch noch im Gazastreifen. Und Ola hat daneben quasi auch als Tätigkeit eben sich die Pressefreiheit auf die Fahnen geschrieben und dokumentiert, auch bevor wir angefangen haben, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das war 2018, also seit jetzt knapp 6 Jahren arbeiten wir mit ihr. Ja, und trägt halt auch für uns als Reporter ohne Grenzen einfach Informationen zusammen. Also so arbeiten wir generell quasi und Ola hat diese Arbeit für uns übernommen. Ja, Ola hat auch Kinder, 4 Stück. Und als dann die militärische Gegenreaktion seitens Israels begann, ging es für sie halt darum, immer mehr von diesen Todesfällen und Übergriffen zu dokumentieren, also einfach zu arbeiten, sage ich mal, ne, ihre journalistische Arbeit weiterzumachen. Gleichzeitig ging es aber darum, sich um die Kinder zu kümmern, so, ne, und den Rest der Familie auch. So, ne, das hat natürlich ihr Mann auch mit übernommen, so, aber es ist einfach schwierig geworden. Ne. Die mussten flüchten, die haben im Norden des Gazastreifens gewohnt, nicht in Gazastadt, aber in Beit Lahia, das ist so in etwas westlich noch, Richtung Meer, so. Mussten da zügig raus, so Richtung Süden, dann mussten sie nochmal ein weiteres Mal dann Richtung Rafah unten ziehen, so wo jetzt die allermeisten Geflüchteten sich hin begeben mussten, sage ich mal. Ne? Man wurde ja quasi durch die Anweisung der Armee immer weiter in den Süden getrieben. Ich kann mir das persönlich gar nicht vorstellen, ne? So für mich, so, ne, hier in meinem Berliner Büro, so wo ich sitze. Ne? Und ich habe den allergrößten Respekt vor der Kraft, die diese Leute, die JournalistInnen aufbringen, weil sie es einfach wahnsinnig wichtig finden, weiter zu dokumentieren und weiter zu arbeiten. vor einem Hintergrund, wo du Angst um deine Partner, Partnerin, Kinder haben musst, so, ne, wo du stundenlang für Essen anstehst oder mal zu duschen einmal die Woche, ne, so, das dauert alles ewig, so, es ist kein Benzin mehr da, weil Benzin, da will ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber seitens der israelischen Armee extrem rationiert wird bei der Einfuhr, ne, also es kommt quasi nicht rein oder nur sehr, sehr reduziert, weil man natürlich die Sorge hat, die ist zum Teil auch irgendwie berechtigt, dass die Hamas da irgendwie ihre Kriegsmaschinerie ist es ja auch, da fliegen ja immer noch Raketen Richtung Israel, am Laufen hält, aber für die Leute vor Ort, alle Zivilistinnen, aber auch Journalistinnen, vielleicht ganz besonders, weil die noch arbeiten wollen oder müssen, ist das natürlich ein absoluter Horror, ne? Und gleichzeitig wird von oben bombardiert. Und die israelische Armee hat ja die Art und Weise, ihre Ziele auszusuchen, teilweise an künstliche Intelligenz ausgelagert, teilweise die Einstufung, wer ein Ziel ist. Ja, da bin ich kein Experte für, ne? Aber so gelegt, dass auch niedere Hamas-Kader quasi gezielt getötet werden können. Und der Kollateralschaden ist halt einfach viel zu hoch. Na gut, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen im Allgemeinen so. Und Mohammed Abu Saif ist ein langjähriger freier Mitarbeiter für die ARD unter anderem, aber eben auch freier Journalist, also auch ein Stringer oder Fixer nennt man diese Leute. Das sind die Kontaktpersonen, sage ich mal, für internationale Medienteams, zum Beispiel im Gazastreifen, aber dieser Begriff gibt es überall, die sprechen halt die Sprache, ne? Die wissen, wen man ansprechen kann, die helfen vielleicht auch mit Genehmigungen oder so, sind aber oft einfach selber solide, gute Journalistinnen. Und Mohammed, er hat mir das erzählt, wir haben telefoniert für diesen Taz-Artikel, nicht nur einen guten Freund und langjährigen journalistischen Kollegen verloren durch einen Drohnenangriff und hat dann irgendwann gemeint, es ist so gefährlich einfach, ne? Die Leute wollen auch nicht mit ihm gemeinsam gesehen werden oder sich überhaupt mit ihm umgeben, weil das können, also das, was ich jetzt sage, können von Reporter ohne Grenzen nur zum Teil bestätigen. Aber es gibt einzelne Fälle, wo wir das bestätigen können, dass eben auch gezielt angegriffen wird und gezielt gegen JournalistInnen, weil sie JournalistInnen sind. Und das ist natürlich ein harter Vorwurf, das ist ein Kriegsverbrechen, da brauchen wir eine Faktenlage dafür. Ne? Aber in der palästinensischen journalistischen Community ist das natürlich, also überall gibt es diese Geschichten. Ne? Und auf dem Markt oder auch in der Familie, aber wurde gesagt, ey, Mohammed, gut und schön, dass du bei uns bist, aber geh wieder, weil du bist ein Ziel für die IDF, also für die israelische Armee. Und dann hat Mohammed sich entschlossen zu flüchten, das ist aber gar nicht so leicht. Man kann entweder für tausende Dollar, die müssen auch erstmal irgendwo herkommen, gibt diese Schlepper arrangieren, die einen da irgendwie rausbekommen über den einzigen Grenzübergang unten in Rafah. Oder man versucht es über Organisationen wie uns oder andere, die aber auch nicht zaubern können. Ne? Also auch wir von Reporter ohne Grenzen sind da irgendwie angewiesen, dass in einer bestimmten Behörde, Kogat heißt die, die quasi verwaltet, also die Besatzung, die israelische Besetzung sozusagen verwaltet, wenn man so möchte, in Westjordanien und auch im Gazastreifen, dass man da irgendwie jemanden erwischt, der dann eine Unterschrift setzt und dann ist ein gewisser Name auf einer Liste und dann kann der Mensch mit diesem Namen raus und so funktioniert das. Es ist aber es ist extrem schwierig, sage ich mal. Genau, alles das, was ich für Ola geschildert habe, gilt für den Mohammed eigentlich auch. Ne? Der, also nur noch mit dieser Bedrohung, aber der hat irgendwann, es geht nicht mehr, kann nicht mehr so journalistisch arbeiten.
Das war ein sehr schöner Einblick oder ja sehr erschreckend, aber sehr verbildlichend. Und jetzt ist so meine, also wir reden sehr viel über das Negative gerade die ganze Zeit und es ist sehr wichtig, das irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Aber was meine Frage ist, was kann man denn aktiv tun, um quasi die Situation zu verbessern? Ich habe gelesen, dass ihr den Schutzkodex bewirbt. Hier in Deutschland ist es ja ein Verbund aus verschiedenen journalistischen Häusern, die sich quasi einem Kodex anschließen, der quasi JournalistInnen schützen soll. Was ist das genau? Kannst du die Zuhörer da reinnehmen? Und dann noch die zweite Frage ist, was ist mit dem internationalen Kontext? Also wie kann man da aktiv werden, um Journalismus, freien Journalismus weiter zu schützen?
Ja, genau, das ist eine gute Frage und das sind natürlich zwei, aber das hast du ja auch selber schon gesagt, zwei verschiedene Kontexte. Ne? Also in Deutschland haben wir in den letzten Jahren, das hast du auch eingangs gesagt, das Problem, dass wir eine steigende hohe Zahl von Übergriffen, also täglichen Angriffen, Attacken, wie auch immer, auf JournalistInnen haben. Vor allem bei Demonstrationen. Also meistens haben unsere Daten ergeben, Demonstrationen, die irgendwie mit diesen Querdenker oder diese ja von rechts irgendwie zumindest zusammengehaltene Demostruktur betreffen. So nicht nur, aber da sind wieder, ich glaube, drei Viertel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und was würde man dagegen machen? Man müsste ja irgendwie versuchen, einerseits die Sicherheit der Leute zu erhöhen. Das ist dieser Stichwort Schutzkodex. Da geht es ein bisschen darum, dass man die Leute nicht alleine dahin lässt, und zwar auch im übertragenen Sinne alleine lässt. Also dass ein Medium, welches auch für freie JournalistInnen auf deren Arbeit sozusagen angewiesen ist oder diese Arbeit sehr, sehr gerne nimmt, ne? Ist ja meistens auch irgendwie etwas günstiger, so freie Journalisten, ne? Freie FotografInnen, das sind ja auch echt sehr gute, mutige Teams unterwegs, so, die da dokumentieren, wie Kritik und so weiter, ne? Demokratiker oder Demokratia, glaube ich, und so, aber dass man die einfach nicht, ja schön, das ist die Arbeit, toll, kriegt ein bisschen Geld, wenn überhaupt so, wenn man nicht euer Twitter-Foto nehmen und nichts bezahlt, und dann ist aber auch gut, nee, wir wollen dafür sorgen mit dieser Schutzkodex-Initiative, dass die Redaktion ihre Verantwortung übernehmen. Auch in Richtung vielleicht psychologischer Schulung oder zumindest Angebote, wenn das nötig ist. Ne? Oder dass sie zum Beispiel die Kosten für den Begleitschutz, den eigentlich viele Leute auf diesen Demos haben, übernehmen. Solche Dinge. Ne?
Gerichtliche Kosten.
Vielleicht auch. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob das eigentlich nicht vielleicht sogar ehrenamtlich ist, was natürlich toll wäre, aber trotzdem, diese Leute sollten vielleicht auch bezahlt werden, so, ne? Deswegen, ne? Also so Dinge. Das ist so das eine hier in Deutschland. Da gehört natürlich auch dazu ein besseres Verständnis seitens der Polizei, also der Leute, die eine Demo organisieren, schützen, wie auch immer. Für Berlin mit Abstrichen, ja, eigentlich vielleicht generell, beobachten wir tatsächlich eine Verbesserung. Wir versuchen auch mit der Polizei, also uns mit denen zu treffen, das machen wir auch, ne? Und die zu schulen. Das Problem ist da, glaube ich, erkannt, aber es ist immer noch Luft nach oben. Also so als Stichwort im vergangenen Jahr, wenn ich mich recht erinnere, waren es, glaube ich, 103 Übergriffe, davon sind, also auf JournalistInnen bei Demos, davon sind 12 durch Polizeibeamte passiert. Ne? So, das ist schon keine ganz kleine Zahl. Und im internationalen Kontext ist die Lage also auch so, ne? Es geht immer um Schutz, so, wie kann man den verbessern. Ganz große Frage ist das, was ich auch in Richtung Gaza, Israel erwähnt hatte, mit diesen Strafanzeigen, ne? Also dass diese Straflosigkeit nicht so extrem hoch ist, also dass auch jemand Rechenschaft dafür übernimmt oder übernehmen soll, so Accountability, so der englische Schlagwort so ein bisschen. Ja, und dann sind die Kontexte sehr, sehr verschieden. Also im Grunde, wenn du mich fragen würdest, wie kann man dafür sorgen weltweit, dass die Pressefreiheit steigt oder dass JournalistInnen besser arbeiten können. Ja, natürlich gehört schon dazu, da muss ich jetzt ganz unbescheiden sagen, auch Organisationen wie Reporter ohne Grenzen zu unterstützen mit einem Euro oder 100 oder irgendwas dazwischen, ne, ganz egal, weil wir dieses Geld halt 1:1 in unsere Arbeit stecken. So, ne? Aber es gibt natürlich auch nicht nur uns, alles gut. So, ja, und dann, ich weiß nicht, auf einem ganz niedrigen Level gehört auch dazu, überhaupt unabhängigen Journalismus zu würdigen, ne? Also zu lesen, vielleicht auch mal ein Abo dazulassen. Ich weiß, alles kostet Geld und es wird teurer, ne? Aber diese Dinge, gute Berichte zu teilen, ne? Um zum Beispiel auch nicht nur die auf 20 Sekunden oder 10 verkürzten TikTok-Videos zu haben. Ne? Und in der Kürze dieser Zeit wird Journalismus immer populistisch. So. Und Populismus wird aber der Wirklichkeit nicht gerecht. Dafür ist sie viel zu komplex. Deswegen geht es mir schon darum zu sagen, unterstützt die Arbeit von JournalistInnen. So.
Ich finde es aber ein schönes Schlusswort, ein Appell an unsere ZuhörerInnen da draußen, auch einfach freien Journalismus mehr zu würdigen und auch mehr Raum zu geben, um einfach auch solche Sachen zu unterstützen. Und damit bedanke ich mich herzlich bei dir, Christoph, für das Gespräch. Das war sehr interessant und wünsche noch einen sehr schönen Tag.